Was war dein erstes Handy?
Oh, das muss irgendwie so Nokia natürlich gewesen sein. Was war das? So 3210, schätze ich jetzt mal. Aber
welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Also wenn ich jetzt mal von WhatsApp absehe, das wäre natürlich sehr langweilig, dann würde ich sagen, Duolingo versuche ich täglich, mein Spanisch aufzubessern und ist eine Portfolio-Company von uns, deswegen muss ich da sowieso am Ball bleiben. Und ich nutze einfach super oft Uber, weil ich es einfach sehr, sehr bequem finde. Inzwischen auch zum Essen bestellen.
Wenn es irgendwas gäbe, so eine technologische Superkraft, welche wäre das, die du dir wünschst?
Noch weiter in die Zukunft vorausschauen zu können.
Da passt die nächste Frage. Wer ist der wichtigste Tech-Denker derzeit aus deiner Sicht?
Tech-Denker, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin da immer noch, ich beschäftige mich ja vor allen Dingen mit den Tech-Machern. Und am beeindruckendsten bin ich wahrscheinlich nach wie vor von Jeff Bezos, wie stringent er Amazon hochgezogen hat. Finde aber auch äußerst spannend die Vielseitigkeit eines Elon Musk, wo er sich natürlich auch häufig mit verzettelt dann. Und würde sagen, ich bin auch weiterhin beeindruckt von Bill Gates und dass er jetzt sein unternehmerisches Engagement noch im Sozialen weiterträgt. Und ich würde sagen, die sind alle ziemlich gut darin, die Zukunft vorherzusehen.
Mhm. Und woran denkst du als erstes, wenn du das Wort Digitalisierung hörst?
Das ist fast schon wieder ein altes Wort, weil irgendwie, was ist eigentlich, also alles digitalisiert sich, ne? Und insofern würde ich sagen, ist schon fast eigentlich wie die Vergangenheit erfasst, weil wer nicht über Digitalisierung nachdenkt, also das ist, insofern ist es schon ein ziemlich altes Wort eigentlich fast wieder.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Jan Beckers. Hallo Jan, schön, dass du bei uns bist heute.
Ja, ich freue mich, mal hier zu sein.
Hallo.
Du hast in Münster studiert, habe ich gesehen, und schon einige Gründungen hinter dir, wenn man das so sagen darf. Mal um nur ein paar zu nennen, studenter.de, Fiber, FinLeap, 2011 dann, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ionic gegründeten Company Builder und 2017 Bit Capital, das darf man so abkürzen, habe ich heute schon gelernt. Und da bist du jetzt auch Chief Investment Officer. Und da hören wir schon, worauf es heute so hinausläuft. Du bist Tech-Investor, Fondsmanager und da eben Richtung Technologieaktienfonds unterwegs.
Ja, ich muss zugeben, Tech-Aktien, ich habe so ein bisschen den Aufschwung verpasst und gucke jetzt jeden Tag leidvoll hinterher, wie die Aktien so gen Himmel streben, obwohl sind sie jetzt ein bisschen zurückgekommen. Also jetzt mal so für den Einstieg, wann kann ich wieder einsteigen?
Ich habe eigentlich gute Nachrichten für dich, weil du kannst mit einem mittel- bis langfristigen Horizont jetzt sofort einsteigen. Ich habe heute ein paar Slides hier aufgelegt auf einem Kongress in Frankfurt, wo wir uns auch die Bewertung von Tech-Unternehmen angeschaut haben. Und da kam raus, dass insbesondere die schneller wachsenden Tech-Unternehmen, also die mit 30% und mehr wachsen, die sind im Durchschnitt, und wir gucken dort auf den Nasdaq Internet Index, noch etwa 55% unter den Höchstständen von vor 2 Jahren. Und die haben in den letzten 7 Jahren ihr Umsatz versiebenfacht, aber der Kurs ist nur um etwa 50-100% gestiegen. Alles nach dem großen Crash von 2022 gedacht. Jetzt haben wir in den letzten 12 Monaten natürlich AI-getrieben diese schöne Aufholbewegung gesehen. Sie ist aber erst bei einem kleinen Teil der Unternehmen angekommen. Und insofern die Sorge da draußen vor, oh, ich investiere, wenn es schon zu gut gelaufen ist, die ist bei einzelnen Unternehmen berechtigt. In der Summe gibt es aber sehr viele spannende Opportunities gerade. Und die meisten Leute, die eine niedrige Tech-Exposure haben, die sollten das sehr überdenken, denn die Welt wird auch wegen AI in den nächsten Jahren noch viel technologischer getrieben werden. Und da muss man eigentlich dabei sein.
Tja, Andreas, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Ja, es sind mal jeden Tag Diskussionen in unseren Qual Konferenzen. Was hat Andreas, hat er jetzt mal sich mal getraut einzusteigen? Aber was wir dann trotzdem auch hier und da mal als Frage so aufkommt für, klar, Hauptgeschäft bei uns Fernsehen, dann fragt sich der Zuschauer, auch DAX, okay, ist jetzt nicht so technologisch unbedingt getrieben, aber nichtsdestotrotz, auch da haben wir jetzt Rekord auf Rekord auf Rekord gesehen, aber eigentlich läuft es mit der Wirtschaft ja nicht so dolle, wie das alles so zusammenpasst. Ist das einfach das berühmte, wir handeln die Zukunft?
Also der DAX ist natürlich dann auch wiederum von etwa 30 Großunternehmen dominiert, die den Großteil ihrer Geschäfte inzwischen nicht mehr in Deutschland machen. Das ist, glaube ich, ein Teil der Antwort an der Stelle. Dann ist es so, dass die Börse natürlich immer stark in die Zukunft guckt. Und diese Krise, die wir jetzt hier in Deutschland gerade erleben, aus vielfältigsten, leider auch hausgemachten Gründen, sicherlich auch einmal zumindest ihr Ende finden wird. Und das andere ist, der Markt insgesamt preist teilweise zumindest auch bei vielen Unternehmen schon einige Effizienzgewinne durch AI ein. Und wenn wir aber dann mal gerade auch in Deutschland so in die zweite, dritte, vierte Reihe der Unternehmen gehen, die sind in Deutschland und Europa eigentlich aktuell vergleichsweise günstig mit so einem durchschnittlichen KGV von etwa 10 bis 15 zu haben. Wenn jetzt die Zinsen sinken sollten in den nächsten Monaten, wovon, ich sag mal, was nicht sicher ist, aber was zumindest derzeit von den Märkten als durchaus wahrscheinlich betrachtet wird, dann sollten gerade diese Unternehmen noch Aufholpotenzial haben.
Ich überlege gerade, ob wir KGV noch mal kurz...
Kursgewinnverhältnis.
Ja. Genau, das setzt ins Verhältnis den Unternehmensgewinn mit der Marktkapitalisierung. Heißt, ein KGV von 10 heißt, wenn das Unternehmen nicht wächst, hat es in 10 Jahren durch den Gewinn den jetzigen Marktwert wieder eingespielt.
Mhm. Wir wollen ja gleich noch ein bisschen über Bitcoin reden und so die aktuellen Kryptothemen. Da gibt es ja einige. Aber trotz alledem, was ist bei dir so in euren Fonds und so die aktuelle Renner? Alles nur KI, hau drauf oder... Gibt es daneben noch was anderes?
Tatsache ist, dass wir Ende 2022, als so ein bisschen absehbar nach dem Launch von ChatGPT, dass es das dominierende Technologiethema wird, aber auch für die Märkte das wichtigste Thema, das ganze Portfolio einmal darauf überprüft haben, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer. Und wir haben dann einerseits früh in, ich sag mal, offensichtliche Gewinner investiert, wie ein Nvidia, aber auch wie einige der Cloud-Service-Provider. Inzwischen ist es aber so, dass wir vor allen Dingen schauen, wer ist ein Gewinner, aber eher so der versteckteren Kategorie. Und da fällt beispielsweise ein Duolingo rein, die Sprachlernschule, über die wir gerade gesprochen haben. Die erstellen nämlich inzwischen fast ihren gesamten Content mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und es sind dann aber auch Unternehmen wie beispielsweise digitale Banken, die in Zukunft im Customer Support, in der Entwicklung, aber auch im Backoffice sehr, sehr viel an Kosten einsparen können. Die haben aber typischerweise nicht auf der Stirn fett stehen AI-Gewinner und sind auch nicht so sehr als diese gehandelt. Wir wissen aber, dass ihre Geschäftsmodelle eigentlich stark davon profitieren werden.
Bevor wir dann gleich nochmal Richtung Krypto abbiegen, wie sieht, auch es wird bestimmt keinen typischen Tag geben, aber so ein typischer Tag bei dir, wie sieht der aus?
Also ich würde sagen, der typische Tag fängt damit an, dass ich morgens eigentlich sehr, sehr viel Zeit habe, mich mit Unternehmen und Technologien auseinanderzusetzen. Das heißt, ich verbringe etwa 3-4 Stunden vormittags dabei, zusammen mit meinem Team aktuelle Investment-Ideen zu besprechen, in unsere Software reinzugucken. Wir haben eine Software, die uns quasi für sehr, sehr viele der Unternehmen, in die wir investieren, eigentlich jeden Tag KPIs ausspuckt. Wie wird wohl deren Quartalsergebnis ausfallen? Gleichzeitig können wir aus dem auch Ideen herausziehen. Bei wem schauen wir gerade noch mal tiefer rein? Damit verbringe ich relativ viel Zeit. Und dann sind immer mal wieder irgendwelche Calls mit Unternehmen gescheduled, in die ich reingucke. Oder aber wir besprechen in unserem Analysten-Call beispielsweise ein einzelnes Unternehmen in einem Deep Dive. Dann habe ich meistens zum Mittag ein Lunch mit irgendeinem meiner Geschäftspartner oder auch einfach mit einem anderen Unternehmer in unserer Industrie, sowohl jetzt Public als auch Private Companies. Insbesondere der Dialog, also das Verständnis aus was machen gerade Startups, was machen gerade andere Digitalunternehmen, öffnet einem dann nochmal eine interessante Sicht darauf, auf was passiert sich gerade in den Technologiemärkten. Und im Nachhinein habe ich dann meine Meetings gescheduled, das heißt, sei es mit dem Team, habe mal jetzt einen Podcast wie diesen hier, aber auch meinen eigenen einmal monatlich, Becker's Bets heißt der, und besuche dann regelmäßig vielleicht noch irgendwelche, ich sag mal, Kongresse etc. pp. Aber ich verbringe etwa die Hälfte des Tages mit Research zu verbringen.
Da bleibt ja nicht mehr viel Zeit. Ich gebe dir eine kleine Fangfrage. Du hast jetzt noch 5 Minuten Zeit, was zu lesen. Was würdest du lieber lesen? Ein Interview mit Katie Woods oder eins mit Amy Webb? Was wäre so dein Favorit? Du kannst dir nur eine auswählen.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer Amy Webb ist.
Das ist eine Zukunftsforscherin, eine relativ bekannte in den USA. Ja? Katie Woods kennst du ja, ne? Oder?
Dann würde ich wahrscheinlich das Interview mit Amy Webb lesen. Wir schätzen die Cassie Woods zwar für ihre steilen Thesen, die auch immer wieder Aufmerksamkeit in den Markt bringen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich von der Amy Webb noch ein paar interessantere Themen mitnehmen könnte, die wir jetzt nicht bereits kennen. Aber ehrlich gesagt, auch was die Cassie sagt, ist manchmal spannend an der Stelle.
Eine Sache war ja, dass Tesla die spannendste KI-Firma ist derzeit.
Also an der Stelle muss man sagen, bei Tesla hat sie ja tatsächlich ihren großen Gewinner einmal gehabt und ist ja auch für den Pick eigentlich berühmt geworden. Für unseren Geschmack hat sie dann viel zu lange einfach dran festgehalten, völlig bewertungsinsensitiv. Sie hätte einfach mal viel mehr Gewinne zwischendurch mitnehmen müssen. Bei Tesla ist es so, wir sind da vor längerem ausgestiegen und wir sind jetzt gerade vor 10 Tagen mal wieder rein, weil wir auch denken, jetzt ist es die Aktie deutlich spannender bewertet, auch wenn unsere Daten uns sagen, den Electric Vehicles geht's eigentlich in Summe noch richtig, richtig schlecht, egal wo wir dorthin gucken. Jetzt wird's allerdings spannender, weil eben das Fully Self-Driving tatsächlich gerade ganz gute Fortschritte macht. Nichtsdestotrotz bleibt eine total kleine Position für uns, weil wir das Unternehmen gerade im Vergleich zum Nichtwachstum, was man dort gerade sieht, für immer noch ziemlich sportlich bewertet halten.
Ja, spannend, spannend. Ja, wir wollten heute über Bitcoin reden. Wenn der Podcast rauskommt, wird wahrscheinlich das Halving, das berühmte Halving, auf das alle warten, in 3 Tagen sein. Also Mittwoch kommt unser Podcast und nach jetzigen Berechnungen wäre der 20. um 3 Uhr, 7 Uhr. Das ist immer unterschiedlich. Wartest du auch schon ganz gespannt?
Ich sag mal so, da wird nichts Spektakuläres passieren an genau diesem Tag. Also dass er kommt, ist ja seit langem bekannt. Ja auch, ich sag mal, wir, ihr und viele andere sprechen da ja auch herum. Der Effekt davon ist auch klar, nämlich die Inflationsrate des Bitcoins halbiert sich. Und der mittel- bis langfristige Effekt davon ist natürlich auch naheliegend, wenn viel weniger neue Bitcoins auf den Markt kommen, weil die Miner, die diese schürfen, verkaufen die in der Regel, um ihre Energiekosten zu decken, dann sollte das natürlich erstmal für steigende Kurse sorgen. Wenn dann gleichzeitig, und das ist ja Anfang des Jahres passiert, die Nachfrage sich noch generell deutlich erhöht, weil der Bitcoin-Regalplatz sich erhöht hat. Das heißt, man kann jetzt Bitcoin einfach über einen ETF kaufen und sich die Nachfrage erhöht, dann führt es dazu, und davon gehen wir auch weiter aus, dass wir diesen Bullenmarkt, den wir begonnen haben, fortsetzen können, nämlich in Form von steigender Preis. Aber ich glaube persönlich, dieser eine Tag, wo das passiert, ist gar nicht relevant, sondern was passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Und da glaube ich, ist es einfach relativ einfache Gesetzmäßigkeit. Weniger Angebot, wahrscheinlich eine steigende Nachfrage, sehen wir wahrscheinlich weiter steigende Bitcoin-Kurse.
Vor ein paar Jahren, als Bitcoin so bekannt wurde, sage ich mal, ne, also auch für eine breite Öffentlichkeit, wurde ja auch viel diskutiert, ja, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Ist es eine Anlageklasse? Ist es eine Währung im Sinne von, ich bezahle da auch mit, also ein Tauschmittel? Die ersten, die ganz früh eingestiegen sind, haben sich dann davon mal eine Pizza gekauft und sich dann fürchterlich geärgert. Ist es jetzt nur noch das Gold, wie es mal dann so schön gesagt wurde? Was ist Bitcoin für dich?
Ich glaube, man muss es dynamisch betrachten. Die simpelste Funktion des Bitcoin derzeit und von der ausgehend werden sich weiterentwickeln, ist nicht, dass es Sinn macht, dass ich mir mit dem Bitcoin einen Kaffee kaufe, weil das kann ich auch mit jeder anderen gerade gültigen Währung machen. Das Relevante am Bitcoin ist, dass er als Wertspeicher, gerade in einer inflationären Welt, wo alle möglichen Staaten, getrieben von vielen Nachfragen, wir brauchen hier noch Geld, wir brauchen dort noch Geld, ich sag mal, sich weiter verschulden. Und Papiergeld an der Stelle und Fiatgeld nahezu unbegrenzt vermehrt werden kann, während wir mit dem Bitcoin ein Wertaufbewahrungsmittel haben, wovon eben per technischer Definition nur 21 Millionen je existieren werden. Und sobald sich nun die Welt einigermaßen darauf geeinigt hat, okay, der Bitcoin wird langfristig ein Wertspeicher sein, wird auch für bestimmte Formen von Zahlungen nutzbar sein. Der Bitcoin ist zwar sehr volatil, wohlgemerkt, allerdings die Volatilität über einige Jahre betrachtet war immer eine Aufwärtsvolatilität bis jetzt. Und insofern, ich glaube, die Basisfunktion, die man sich angucken kann, auch um den Wert beizumessen, ist ein Goldersatz als allererstes. Und wenn wir Gold als Maßstab nehmen, dann ist dort derzeit allein aus dieser Funktion noch deutlich Wert nach da oben. Und dann wiederum, und da wird es jetzt komplizierter, deswegen halte ich es kurz, wird sich eine Reihe von weiteren anderen Funktionen rund um Bitcoin oder um mehr Smart Contract orientierte Krypto-Tokens etablieren.
Also du glaubst schon, dass der Bitcoin, also gerade auch für die Technologie dahinter, Blockchain und so, der Maßstab sein wird? Oder wir hatten ja eine Zeit lang viele andere, die aktiv waren. Ich habe gar nicht mehr so richtig den Überblick, was die so treiben.
Es gibt inzwischen Millionen von Cryptocurrencies und Tokens. Und unsere Aussage ist immer, wir glauben 99,9% und mehr davon gehen auf Null, werden von der Welt nicht gebraucht. Und es werden trotzdem immer noch mehr auf den Markt kommen, weil es immer wieder Anreize gibt von Menschen, die diese natürlich promoten und damit ihr eigenes Geld vermehren wollen. Wir glauben, am Ende hat die Welt einen Basket von einigen Währungen mit differenzierten Funktionen und Positionierungen. Und darüber hinaus wird es weiterhin Tokens geben, also nicht unbedingt Währungen, die einfach für den Besitzer eine gewisse Art von Yield darstellen. Ansonsten wird mittel- und langfristig wahrscheinlich die Blockchain als Technologie in der einen oder anderen Industrie für weitere Effizienzgewinne sorgen. Die allererste Industrie, die jetzt auch schon davon zum Teil betroffen ist, ist die Finanzindustrie, wo beispielsweise simple Verträge wie irgendwie ein besicherter Kredit schon relativ effizient von der Blockchain und damit verwandten Kryptosystemen abgewickelt werden können. Wir glauben aber auch, in vielen Industrien wird es sehr, sehr viele Jahre dauern, bis dort wirklich etwas Produktives jenseits von Hype sich entwickeln wird.
Wenn du sagst, okay, es wird dann langfristig vor allem das Gold sein und wenn man sich darauf geeinigt hat, was man jetzt mit dem Bitcoin machen will, so ist es ungefähr formuliert, in welchem Stadium sind wir dann? Ist Bitcoin sozusagen im Teenageralter oder ist er schon erwachsen? Also
Bitcoin ist ganz eindeutig noch im Teenageralter. Wenn wir uns das einmal anschauen, dann besitzen weltweit ein kleiner Prozentsatz der Menschen, ein ganz kleiner Prozentsatz, vielleicht sagen wir mal 2-3%. Vielleicht 4% der Menschen, irgendein Bruchteil davon. Die meisten institutionellen Anleger haben noch keinerlei Exposure. Und das, obwohl eigentlich sehr simpel mathematisch belegbar ist, dass Exposure zu Bitcoin im kleinen Ausmaß, im Ausmaße von etwa 1-5%, fast jedes klassische Investmentportfolio deutlich verbessert, in dem Sinne, dass es Renditen steigern kann, bei gleichzeitig nicht einer Erhöhung der Volatilität. In geringer Dosierung wohlgemerkt.
Jetzt kannst du ja unseren Zuhörern, nicht jeder wird das genau kennen. Ich habe mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt, weil ja das Halving bevorsteht und fürs Fernsehen musste man ein bisschen was aufbereiten, wie das funktioniert. Ist ein bisschen kompliziert, ne? 2009 hat das ja alles begonnen mit 50 Bitcoins pro geschürften Block und jetzt sind wir bei 3,125 dann ab nächste Woche und so weiter und so fort. Und 2140 haben wir die fast 21 Millionen Bitcoins. wenn ich das mal mit den Satoshis, also der Untereinheit, zusammenrechne, kann im Leben ja nicht jeder in dieser Welt auch nur einen Bruchteil vom Bitcoin haben. Also wo führt das hin? Das ist ja eine totale Spannung.
Das führt dazu, dass jemand, der einen ganzen Bitcoin besitzt, einen bedeutend größeren Anteil am Weltvermögen hat, als jetzt ein Multimillionär es hat. Und wenn sich eben Bitcoin als die beste, ich sag mal, Wertspeichergelegenheit durchsetzt, wofür inzwischen vieles dafür spricht, bei allen Risiken, die nach wie vor da sind, dann ist es tatsächlich so. Und das führt natürlich dazu, dass auch nach all den Kursanstiegen, die Bitcoin hingelegt hat, jetzt eben noch ein sehr ordentliches Wertsteigerungspotenzial besteht.
Ich muss gerade an die armen Menschen denken, die auf irgendwelchen Müllhalden ihre,
ihre Festplatten suchen.
Ihre Festplatten suchen. Aus Anfangszeiten.
Verdammt. Einzelne, die haben, glaube ich, auf diesen Festplatten irgendwo mal 250 Millionen Dollar verloren. Mhm. Was insofern relevant ist, als tatsächlich gibt es gar keine 21 Millionen Bitcoins mehr, die zur Verfügung stehen. Es wird geschätzt, dass vielleicht so 5-10% dieser Bitcoins irgendwo mal verloren gegangen sind. Was natürlich an der Stelle auch noch ein wichtiger Hinweis ist, jeden, der sich Bitcoin selber in ein Portfolio legen möchte. Man muss wirklich aufpassen bei der Aufbewahrung, weil man kann nicht irgendwo anrufen und seine Bitcoins irgendwie doch wieder herausbekommen. Die sind dann wirklich weg.
Da gibt es kein Fundbüro, leider.
Ja. Es gibt ja ein paar nette Seiten jetzt. Unter anderem bin ich auf was gestoßen, Memo-Blog, glaube ich, heißt die. Und total interessant ist, wer das mal machen will, da kann man quasi den ersten Block sich angucken und den 210.000. Und den, also man kann wirklich an die Blöcke springen. Und das muss ja der Block von Satoshi gewesen sein. Es ist doch, das zeigt doch, also es wird ja viel über Transparenz und fehlende Transparenz oder zu viel Transparenz gesprochen, gerade beim Bitcoin. Aber genau das zeigt ja, dass das ja eine Währung oder ein System ist, was relativ offen ist mit allen Transaktionen. Man weiß halt nicht, wer dahinter steckt, aber man kann jede Transaktion, die es jemals gab, einsehen.
Das ist tatsächlich so. Das schafft natürlich grundsätzlich ein Vertrauen. Es ist alles transparent auf der Blockchain abgespeichert. Jeder kann das einsehen. Es führt aber natürlich auch dazu, und das kann ja auch ein Kritikpunkt wieder sein, wenn jetzt ich dir einen Bitcoin schicke, dann wird diese Transaktion an der Stelle anders angeschaut, als wenn vielleicht vorher ein Diktator irgendwo in der Welt diesen Bitcoin besessen hatte, den du jetzt besitzt. Vielleicht wird er dann sogar in irgendwelchen Kontrollstellen einmal geblockt. Das ist natürlich auch etwas, wo man sagt, an dieser Stelle wird eigentlich die Bedingung, zumindest von Cash, dass es fungibel sein soll, dass ein Schein genauso ist wie jeder andere, dann doch verletzt. Was dazu führt, dass es ein paar private Währungen gibt, beispielsweise ein Monero, bei denen dieses nicht der Fall ist, was natürlich aber auch zu anderen Problemen dann wieder führen kann. Aber ja, es ist technologisch ein ausgeklügeltes System, was sich der Satoshi damals ausgedacht hat. Und es ist übrigens auch bemerkenswert, welche Weitsicht er hatte, selber anonym zu bleiben als Erschöpfer dieser Währung.
Ja, erstaunlich.
Ja, aber gerade diese Anonymität war ja, oder dieses Vertrauen war ja dann auch ein Grund, warum, was Venezuela? Weil das da ja dann auch so ein großes Thema war.
Oder Ecuador.
Ecuador, ja, irgendwo da.
Ehrlich gesagt ist Bitcoin in diesen Ökonomien deshalb ein großes Thema, weil diese Ökonomien natürlich hyperinflationäre Währungen haben. Deswegen, wenn wir uns einmal überlegen, und jeder Zuhörer kann das einmal selber nachschauen, wenn man auf Google Trends schaut, dann kann man dort sehen und dort mal Bitcoin eingibt. Man sieht dort, wo wird auf der Welt gerade nach Bitcoin oder nach jedem anderen Thema gesucht. Und wir stellen fest, die höchste relative Nachfrage ist nicht etwa in Deutschland, in Amerika oder in irgendeiner anderen hochentwickelten Volkswirtschaft. Nein, die größte Nachfrage ist in Nigeria, nämlich dort, wo die eigene lokale Währung noch viel inflationärer ist, als wir es hier im Euroland oder auch in Amerika oder in anderen Gebieten kennen. Weil dort hat man, und das ist ja eine der auch spannenden Nutzungsmöglichkeiten, eben Entwicklungsländern, vielleicht gar keine Möglichkeit. Man bringt seinen Salary nach Hause und hat gar keine Möglichkeit, diesen gescheit anzulegen. Weil man hat ja auch dort nicht als Geringverdiener einfach irgendeinen Brokerage-Account. Übrigens auch noch eine interessante Anwendungsform für den Bereich Decentralized Finance. Man kann dann in diesen Ländern, natürlich kann man nicht mit $5 in Nigeria eine Apple-Aktie kaufen, aber man könnte einen Token kaufen, ohne dass man einen Bankaccount hat, mit dem man wiederum die Wertentwicklung der Apple-Aktie nachzeichnet. Und darüber kann man dann eigentlich wie eine Aktie diese Exposure haben.
Was ist eigentlich aus den ganzen Anwendungen rund um Blockchain geworden? Ich erinnere mich an die Zeiten, wo der erste Hype jetzt war vor ein paar Jahren, wo der Bitcoin danach dann eingebrochen ist. Und da redeten wir ja über automatische Bezahlsysteme, die dann ne, mit Token basiert und Blockchain. Es ist ziemlich ruhig geworden. Ich meine aber gelesen zu haben, dass doch Blockchain im Hintergrund noch richtig gut weiterläuft, die Technologie in einigen Bereichen, aber man spürt es nicht. Ist es richtig oder was, wie siehst du das?
Ich erinnere mich noch, das ist jetzt ein paar Jahre her, als irgendwie fast jeder Mensch, der schlau klingen wollte in dem Bereich, hat irgendwie gesagt, ja, Bitcoin ist eigentlich relativ langweilig, aber die Blockchain, die löst hier alle unsere Probleme. Das war so ein typischer Satz, der mit dem man total schlau klingen konnte damals. Ich hab dem nicht unbedingt zugestimmt, weil aus meiner Sicht Geld ist schon erstmal die erste Killer-Applikation und die wichtigste auch nach wie vor für diese Technologie. Und dann gab es ja ganz viele andere Lösungsansätze, die man damit eingehen. Beispielsweise, man wollte Medikamente tracken, irgendwie, dass diese Original, auch das lässt sich theoretisch auch mit einer Blockchain abbilden, ja, aber bis das sich in dieser Industrie einmal mit allen Teilnehmern so durchgesetzt hat, das wird wahrscheinlich irgendwann noch kommen, aber das dauert ewig. Und insofern, ja, die Blockchain als Technologie setzt sich ganz langsam in immer mehr Subbereichen um. Sie sind aber als allererstes häufig relativ finanznah. Das heißt, dort, wo ich sag mal, gibt es gerade Traction, beispielsweise bei Stablecoins. Das heißt, wenn man irgendwie zwar Geld haben will, was man in Sekunden um die Welt schicken kann, was aber gleichzeitig nicht so volatil ist wie der Bitcoin. Dann kann man sich beispielsweise einen USD, einen US-Dollar-Stablecoin sichern. Der ist dann ganz schnell bewegbar und hat viele andere positive Eigenschaften. Der bildet aber genau einen US-Dollar nach, weil er eben gebackt ist mit diesen. Und jetzt gibt's auch Stablecoins, die so etwas haben, die aber gleichzeitig dann schon wieder eine kleine Rendite auszahlen davon. Also in diesen Bereichen dort passiert gerade einiges. Sie sind häufig aber entweder finanznah oder sie sind dann schon relativ gamingnah. Und genau, dort sind es Anwendungen, wo wir weiterhin die größte Traktion derzeit sehen.
Wo man ja wahrscheinlich keine Blockchain haben wird, ist beim digitalen Euro. Wie schaust du auf das Projekt?
Ja, also ich finde es schön, dass man dort durch die Experimentierung damit lernt. Und ich finde es wichtig, dass dort auch unsere Zentralbank am Ball bleibt und dort experimentiert. Und insofern, ich würde sagen, ich beurteile es erstmal positiv. Es ist aber am Ende auch eher ein Argument dafür, warum auch andere Cryptocurrencies mit eben anderen Features und eben mit der Möglichkeit im Wert ja nicht nur sich wie ein Euro zu verhalten, sondern sich deutlich besser zu verhalten wie ein Euro, sich eigentlich weiterentwickeln würden. Weil all das, was dort passiert, je mehr Zentralbanken damit experimentieren, je mehr wir jetzt, und der große Step war ja gerade der ETF, je mehr Krypto generell im aktuellen Finanzsystem Fuß fasst, je mehr auch Regulierung drum gestrickt wird, sofern es irgendwo eine Regulierung ist, die zwar, ich sag mal, Regeln gibt, aber nicht es tot macht, desto mehr Legitimation erfahren Kryptowährungen auch. Und das ist grundsätzlich erstmal etwas Positives. Insofern finde ich es auch gut, wenn die Zentralbank mit einem digitalen Euro experimentiert.
Ja, vielleicht zum Schluss noch eine kurze Prognose. Jeder gibt ja irgendwie eine Prognose ab. Wo steht der Bitcoin demnächst?
Ende des Jahres.
dieses Jahr. Und was denken, aufgrund, ich will noch kurz deine, was du vorhin sagtest, die Aussicht, dass der Bitcoin dann in 50 Jahren oder wertstabil und so weiter, da müsstest du ja noch eine ganz andere Hausnummer. Also was würdest du schätzen, wenn es ihn noch gibt, in 40, 50 Jahren?
Okay, fangen wir erstmal mit der näheren Zukunft an. Ich denke, es spricht relativ vieles dafür, dass wir in diesem Zyklus, der Bitcoin agiert natürlich immer in gewissen Zyklen häufig, und dieser Zyklus wird vermutlich etwas länger reichen, auch noch als dieses Jahr, irgendwo seinen Top zwischen 100 und 250k, könnte ich mir vorstellen, pro Bitcoin erreichen wird. Ja, das halte ich für eine mögliche Größenordnung. Wir dürfen aber nicht vergessen, sowohl auf dem Weg dahin als auch Zwischenzyklen wird es auch wieder sehr deutliche Volatilität geben. Wenn man den Bitcoin und all das, was daran hängen könnte, 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft denkt, dann wird der Bitcoin vermutlich ein Mehrfaches der Marktkapitalisierung von Gold haben. Und die Marktkapitalisierung von Gold, also die Summe allen Goldes in der Welt, ist aktuell etwa 10-mal so viel wert, wie die Summe von allen Bitcoins in der Welt wert ist. Und insofern, ich glaube, für den typischen Anleger sollte man, wenn man in Krypto investiert, auch nicht so viel irgendwie herumtraden, nicht versuchen, den nächsten irgendwo gehypten Coin zu finden und versuchen damit irgendwelchen, ich sag mal, Versprechungen näher zu jagen, sondern einfach etwas Bitcoin ins Portfolio, etwas Ethereum, vielleicht noch ein paar andere, aber nicht so viel und eigentlich fokussiert auf Bitcoin oder Ethereum an der Stelle agieren und dann einfach lange liegen lassen, mittel- bis langfristiger Zeithorizont. Damit könnte man gut fahren. Wer möchte, kann natürlich auch nach unserem Fonds in dem Bereich suchen. Aber ich sage auch, Bitcoin-Exposure ist, glaube ich, erstmal die Basis, die dort jeder haben sollte.
Sagt Jan Beckers.
Danke dir.
Sehr gerne.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.